Wir kennen Kolleginnen, die keinen Job bekommen haben, weil gesagt wurde, der ist zu schwul. Also alleine das Wort zu schwul ist ja wirklich, dreht sich der Magen um, bei mir zumindest. Ich selbst habe das auch erlebt. Mir wurde auch gesagt, ich soll das nicht öffentlich machen. Es gab fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen, hatte ein Schauspieler ein Angebot für eine Krimireihe und er hat das Casting gemacht, er hatte die Rolle bekommen und daraufhin rief die Produktion bei seiner Agentur an und hat nachgefragt, stimmt das, dass der schwul ist? Sie hat gesagt, ja, ist schwul. Und dann meinten sie, dann können wir ihn doch nicht besetzen.
Karin Hantschewski, bekannt aus dem Dresdner Tatort. Sie prangert an, was schief lief bzw. wohl immer noch schief läuft in der Film- und Fernsehbranche. Nicht heterosexuelle Schauspielerinnen und Schauspieler werden nicht selten zu einem richtigen Versteckspiel gezwungen. Wer zu offen mit seinem Privatleben umgeht, droht kaltgestellt zu werden. Dagegen hat Karin Hantschewski gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen protestiert. Sie haben sich öffentlich geoutet und eine überfällige Debatte angestoßen. Das war vor 2 Jahren. Hat sich seitdem denn was geändert? Und wie schaut Karin Hantschewski auf ihre eigene Karriere? Immerhin verlässt sie nach gut 7 Jahren die sichere Tatortwelt, um neue Projekte anzugehen. Ist das mit Zukunftsängsten verbunden? Auch darüber haben wir gesprochen.
Assenheimers Promi Talk von SWR 4.
Karin, ich freue mich unheimlich, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, ich freue mich auch.
Jetzt muss ich es doch thematisieren. Du hast eigentlich Hunger.
Oh,
und draußen vor dem Studio, da steht ein Teller mit Rosenkohl und Nudeln für dich.
So ist das.
Du hast jetzt aber gesagt, nee, jetzt zieh ich's durch.
Nee,
jetzt.
Ja, ich will nicht, dass dann...
Du meinst, Rosenkohl würde hier vielleicht die Stimmung...
Ja, ungünstig vom Geruch des Rosenkohls.
Ja.
Rosenkohl riecht ja auch, Kohl riecht.
Ja.
Das wollen wir nicht, das wollte ich dir nicht antun.
Mhm.
Und dann hat man was zwischen den Zähnen und merkt es nicht oder so. Ne? Oder
immer gern genommen.
Genau, solche Sachen.
Ja. Also mit Rosenkohl hätte ich mich jetzt nicht schocken können. Das ist ein bekannter Duft bei uns zu Hause.
Wirklich?
Ja.
Kocht ihr viel Kohl oder Rosenkohl?
Nicht ausschließlich.
In allen Jahreszeiten.
Aber auch. Gerade wenn es jahreszeitlich passt natürlich.
Ja, und Herbst ist natürlich.
Ja klar. Wir haben 2 Kinder und da muss man natürlich auch immer wieder die Rosenkohl-Offensive starten.
Und essen Sie es gern oder müsst ihr da irgendwie den Rosenkohl irgendwie so vermanschen, dass Sie nicht mehr merken, dass es Rosenkohl ist?
Nein, das wär schlimm. Nein, es soll als Rosenkohl erkannt
werden. Sie müssen es als Rosenkohl erkennen und essen wollen.
Und es muss schon im Hausflur nach Rosenkohl riechen, wenn Sie aus der Schule kommen.
Okay, also es wird nicht gelüftet.
Es wird nicht gelüftet und Sie müssen lächeln. Nein.
Okay.
Nein, Rosenkohl
geht. Ich würde sehr gerne ein Kind bei euch sein.
Du bist herzlich eingeladen. Meine Kinder würden sehr gern fangen mit dir spielen.
Ich bin sehr, 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 sehr langsam.
Genau. Ich habe erzählt, dass eine prominente Schauspielerin zu mir kommt, die sehr langsam ist im Sprint. Ich fand es schön, dass du mal gesagt hast, du sprintest langsam.
Das ist ja lustig. Ich sprinte gemütlich, könnte man sagen. Ich möchte den anderen gerne das Gefühl geben, schneller zu sein.
Also höflich letztlich, nicht langsam, sondern höflich.
Ich könnte viel schneller laufen.
Gab es da bei irgendwelchen dramatischen Dreharbeiten, zum Beispiel beim Tatort schon Szenen, dass die sagen müssten, da müssen wir irgendwie schneller laufen lassen, damit es so aussieht, als würdest du auch sprinten? Wenn du auf Verbrecherjagd warst?
Nein, aber es passiert natürlich, passierte schon, weil im Tatort muss man ja des Öfteren rennen, jemandem Bösewicht hinterherrennen. Und da bat ich mal schon die Kollegin zum Beispiel, vielleicht ein bisschen langsamer zu laufen, weil sonst die Kamera uns nicht mehr einfängt, weil einfach eine vorne ist, eine hinten. Genau, also meistens muss ich die andere Person ein bisschen an mich ranpassen, weil ich habe irgendwann mein Limit erreicht.
Mhm.
Könnte man so sagen.
Speedlimit.
Ich habe ein gewisses eingebautes Speedlimit.
Aber es darf kein falscher Eindruck entstehen, du bist total sportlich. Ich glaube, du hast.
Total, weiß ich nicht, das ist immer so eine Frage. Also,
sehr sportlich.
Oder sportlich, ohne dass dieses.
Ohne Wort davor. Sport.
Ich mag Sport. Ich finde Sport super. Ich finde es super, mich sportlich zu betätigen, habe aber auch einen inneren Schweinehund. Also, es ist nicht so, dass. Also das habe ich schon. Es gibt ja, glaube ich, Menschen, die sind so richtig so süchtig nach Sport. Mhm. Ich weiß schon, dass das gut tut. Es macht auch Spaß, aber ich finde so Teamsport gut. Ich habe jetzt angefangen, hin und wieder Fußball zu spielen. Bin sehr schlecht, genauso wie im Sprinten, aber ich werde toleriert. Und merke, wie schön es ist, so eine Stunde, anderthalb Stunden in dem Ball hinterher zu rennen und versuchen, mit dem irgendwas anzustellen. Und man verausgabt sich wirklich phänomenal und ist aber nicht so auf so einem Laufband. Finde ich wirklich viel, viel besser.
Ja, Laufband ist aber auch die Höchststrafe, finde ich.
Ja, auch draußen so joggen. Ich kenne eine Freundin, die liebt das. Also die macht das jeden Tag oder wenn sie irgendwo ist im Urlaub oder so, dann macht sie das. Sie läuft dann irgendwo 2 Stunden oder 10 Kilometer, kein Problem. Ich finde, so im Team irgendwie sowas zu machen, so einen Ball hinterher zu rennen, das liegt mir mehr.
Ich finde gar nicht so einfach, halt da dann eine Mannschaft zu finden, die einen toleriert. Wäre bei mir auch schwierig, leistungsmäßig, dass, ne, ja, dass man da wirklich noch toleriert wird.
Ja.
Und dann auch die Tempodefizite einem nicht jedes Mal ja unter die Nase gegeben.
Nicht nur die Tempodefizite, da gibt es auch andere Defizite. Mhm. Ballannahme, Ballpassen. Das Tor ist ja eigentlich recht groß.
Ja.
Was ist, wenn man immer wieder daneben schießt? Genau, das kann auch zu gewissen ärgerlichen Gefühlen bei manchen Teammitgliederinnen dann führen, aber die sind sehr tolerant.
Der Fußballstandort Berlin leidet gerade eh.
Jetzt noch mehr.
Da muss man eh tolerant sein. Was machst du dann regelmäßig, obwohl du ja auch ziemlich viel unterwegs bist, oder? Kannst du dann trotzdem sagen, ich komme, wenn ich halt da bin und dann.
Genau, so ist das. Das ist so eine ganz freie Gruppe und so läuft das.
Mhm. Finde ich gut.
Ich auch.
Ich habe viele Menschen gehört, als ich gesagt habe, dass du kommst, dann haben manche fast schon so ein bisschen beleidigt gesagt, na, die hört ja auf.
Oh, ja.
Na, die hört ja auf als Tatortkommissar.
Das würde so.
Man macht das eigentlich nicht. Ne?
So, aber es haben schon so viele gemacht.
Ja,
also ich bin wirklich nicht die Einzige.
Nein, aber es ist immer noch komisch. Das ist so, wie wenn vielleicht der Bundestrainer oder die Bundestrainerin sagen würde, das ist der tollste Job der Welt, aber ich höre auf. Du weißt, was ich damit sagen möchte. Es ist immer noch ungewöhnlich, obwohl du natürlich nicht die oder der Erste bist, der sagt, ich habe jetzt genug, ich brauche neue Ziele, neue Herausforderungen. Ja. Trotzdem, wie lange hat es bei dir gedauert, bis du auch für dich sagen konntest, ich mache das jetzt wirklich. Ich nehme den Telefonhörer oder ich lasse mir den Termin im Büro geben und stell da wirklich hin und sag, mich wird es nicht mehr geben als Tatort.
Es hat tatsächlich eine ganz lange Weile gedauert. Das ist also, es war jetzt keine. Natürlich keine spontane Entscheidung. Also wenn man einen Job aufhört, also ich habe da schon lange drüber nachgedacht und war eine schwierige Entscheidung. Und irgendwann war es aber, wo ich merkte, okay, jetzt ist es Zeit, dass ich quasi aus dieser mich wieder ins kalte Wasser schmeiße. Das war dann, irgendwann spürt man solche Sachen ja.
Mhm.
Und dann war das irgendwie klar und dann war klar, jetzt muss ich den Schritt gehen.
Jetzt gibt es ja Menschen, für die es gibt's nichts Schlimmeres, als ins kalte Wasser geschmissen zu werden.
Absolut.
Die lieben es, wenn es dann einfach auch mal
warm bleibt,
gewisse Dinge klar sind, man eine gewisse Vertrautheit spürt. So wird es bei euch ja auch gewesen sein am Set, im Team. Da kommt man hin und das ist dann halt so ein bisschen wie Heimkommen.
Ja.
Und dann ist auch noch zweimal im Jahr ein gewisser Verdienst garantiert.
Ja.
Ist bei Schauspielerinnen und Schauspielern auch nicht ganz so unwichtig.
Absolut.
Und trotzdem sagt man dann, ich bin frei und will es bleiben und lass das jetzt sein. Vor dem Hintergrund haben viele vermutet, dass da vielleicht doch im Hintergrund irgendwas gelaufen ist, was so hässlich war, dass man sagt, ich bin gegangen worden.
Ich warte nur noch auf die richtige Sendung, wo ich das erzähle.
So.
Hier sind wir. Jetzt geht los.
Das ist die Sendung ohne Rosenkohl. Das ist nicht weit.
Ich bin hungrig und jetzt.
Und jetzt kannst du sagen.
Es gibt da, das merke ich immer wieder im Nachfragen und die Antwort, die ich habe, ist ja auch relativ langweilig, könnte man sagen. Also das ist ja jetzt keine Antwort, die super spannend ist, sondern und es gibt ja die Menschen, genau das, was du meintest. Es gibt Menschen, die würden das eher nicht machen, sondern ey, ist super, dass du das hast und zieh das weiter durch. Ich bin aber, glaube ich, grundsätzlich einfach ein bisschen anders. Ich hab bestimmte Wünsche und möchte bestimmte Sachen und dann versuche ich denen irgendwie zu folgen. Und dann sind so ein Sicherheitsdenken oder sowas ist da nicht so förderlich. Das würde einen dann eher ein bisschen lähmen.
Mhm. Wenn wir auf deine Wurzeln schauen, deine Eltern sind aus Polen.
Ja.
Und dein Vater war, glaube ich, Kfz-Händler, also mit Kfz-Händler,
genau.
Mutter Bürokaufmann.
Ja, du hast ja wirklich, so, du weißt ja schon alles.
Na, aber was da natürlich interessant ist, das sind doch sicher Menschen, für die Sicherheit ein hoher Wert war. Die haben sich hier in Deutschland, sind nach Deutschland gekommen, waren sehr jung, haben sich dann so hochgearbeitet und dann gibt man dem Kind doch wahrscheinlich auch mit so, guck, dass es reicht, guck, dass du eine sichere Basis bekommst.
Ja.
Und trotzdem oder gerade deswegen dann jetzt dieser andere Weg?
Eine sehr interessante Frage, was dann letztendlich dazu führt, dass man solche Entscheidungen trifft. Wahrscheinlich bedingt es sich beides. Also ich habe das Gefühl, andere mögen das anders sehen, aber wenn man was will, dann meistens kostet das auch einen gewissen Preis, die Dinge, die dann doch, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber also alleine wirklich zu versuchen, in der Schauspielerei Fuß zu fassen, das ist ja schon Irgendwie Wahnsinn. Mhm. Es gibt so viele arbeitslose SchauspielerInnen und die wirklich kaum einen Fuß reinbekommen oder mal einen Drehtag hier haben und davon nicht leben können. Und das ist also sozusagen überhaupt dort angekommen zu sein, wo ich jetzt bin. Das ist ja schon mal wie ein Sechser im Lotto. Und dann sowas wie ein Tatort angeboten bekommen, ist quasi nochmal ein Sechser im Lotto. Mhm. Und das dann aus der Hand zu lassen, ist auf jeden Fall, genau, ist ein bisschen für manche wahrscheinlich merkwürdig. Aber das jetzt zurück zu dem, was viele zu dir gesagt haben, leicht beleidigt, die hört ja auf, ist ja letztendlich ein großes Kompliment. Stell dir mal vor, die würden alle sagen, endlich. Gott sei Dank, endlich, wir haben drauf gewartet, nein, endlich geht sie.
Hat niemand gesagt.
Ja, und das ist natürlich sehr, ist ja auch sehr, sehr schön, weil dann hoffe ich natürlich, dass die Menschen sich freuen, wenn ich was anderes mache und da vielleicht zuschauen mögen.
Ja. Ich habe gestern einen schönen Fernsehabend gehabt mit dir.
Was hast du denn geschaut?
Der neue Freund.
Ja, und?
Mit Corinna Harfouch. Ja, super.
Ja, fandest du gut?
Weil wenn wir es jetzt schon auf dem Tablett haben, wenn du dein Ohrstöpsel reinmachst. Der neue Freund, Corinna Harfouch und du und den Namen des
Louis Nietzsche.
So, auch hervorragend nämlich. Genau. Quasi ein Kammerspiel zu dritt. Sehr, sehr sehenswert. Und wir haben jetzt so einen kleinen Ausschnitt, können wir mal reinhören.
Ich möchte gerne jemanden vorstellen.
Hallo.
Ja, das ist Philipp.
Sie wohnen in der Nachbarschaft, oder?
Johanna, Philipp ist mein neuer Freund.
Mir ist klar, dass die Situation für dich nicht ganz leicht ist.
Philipp ist vorbestraft.
Manchmal ist es besser, wenn man ganz bestimmte Dinge nicht weiß.
Du vertraust mir, deiner Tochter, weniger als irgend so einem Typen, den du kaum kennst. Er braucht dringend Geld. Er ist pleite und du bist seine neue Geldquelle.
Ich liebe Gefahr. Genauso wie du.
Man würde denken, es ist ein Thriller, oder?
Ja, hat ja aber auch Thriller-Elemente.
Es hat ganz viele.
Also der neue Freund in der ARD-Mediathek. Ich habe es mir gestern Abend angeschaut und fand es wirklich, es war witzig. Auf so eine schwarzhumorige Art. Es war spannend, wie sich's entwickelt. Und sehr intensiv, weil ihr eben zu dritt euch da
beharkt.
Ja. Genau. Der Plot ist, die Mutter, also deine Mutter im Film, Corinna Harfouch, stellt dir ihren neuen Freund vor. Und der ist gut 25, 30 Jahre jünger als die Mama.
Ja.
Und da läuten bei dir dann sofort alle Alarmglocken, weil du einen Heiratsschwindler oder Erbschleicher befürchtest oder in ihm siehst. Und was sich da dann entwickelt, kann man sich angucken, wie gesagt, in der ARD-Mediathek. Meine Lieblingsszene, was glaubst du, was war meine Lieblingsszene?
Oh Gott.
Ja, schwierig jetzt.
Weil
natürlich.
Ich soll raten, deine Lieblingsszene. Was magst du denn sehr gerne bei Filmen? Was findest du an Filmen sehr oder sehr
gut? Das würde jetzt zu viel
Spuren
legen.
Das würde alles gleich verraten.
Ja, wahrscheinlich. Nee, oder ich müsste dir jetzt sowas sagen, dass du es gleich errätst. Ich fand die rote Grütze auf dem weißen Sofa.
Die fand
ich schon super.
Ah, wie schön, das freut mich.
Ja. Und das war deshalb auch so schön, weil du da dann so komödiantisches Talent gezeigt hast. Was man dir ja manchmal vielleicht noch ein bisschen abspricht, weil man dich eben im Tatort zum
Wenn man
zum
nur den
Beispiel,
Tatort kennt, dann würde man das vielleicht nicht so denken. Ja.
Genau.
Ja.
Und es ist schön, dass man das da gesehen hat. Also,
ja, es freut mich sehr. Also es gab auch ein paar andere Sachen, aber wenn man die nicht guckt, dann denkt man, das ist nur das Ernste.
Also rote Grütze und Sofa, ich glaube, da kann man sich schon vorstellen,
was passiert. Rote Grütze und weißes Sofa, dann weiß man es.
Ja, rote Grütze, weißes Sofa.
War ein
schönes Sofa. Und hat
das Sofa muss sowieso ein fürchterliches Ende.
Hat ein fürchterliches Schicksal, dieses Sofa.
Das hat es tatsächlich. Es wird sehr in Mitleidenschaft gezogen.
Mhm. Mehr verraten wir nicht.
Nein.
Aber wie war die Zusammenarbeit mit Corinna Harfouch?
Die war sehr, sehr toll. Die war ganz, ganz wunderbar, so wie ich mir das vorgestellt habe. Also als ich das Casting gemacht habe, war Corinna bereits besetzt. Das Casting war mit Corinna. Das Casting war bereits ganz toll. Ich war furchtbar aufgeregt. Aber da hat sich schon gezeigt, dass das Gott sei Dank sehr gut funktionieren kann. Mhm. Und das war eine ganz tolle Zusammenarbeit. Einfach so eine kraftvolle Schauspielerin. Und ich hoffe, dass man das sieht in den Szenen zwischen uns, dass da ganz schön was losgeht zwischen den beiden Frauen.
Du musstest tatsächlich ein Casting machen. Stelle ich mir immer anders vor. Ich denke irgendwie.
Die bekommen einfach so die Rolle.
Ja, da kommt die Agentin ruft an und sagt: Heute habe ich für dich
einen
Film für die ARD, einen fürs ZDF und hier RTL will auch noch.
So, nein, so ist das leider. Du? Manchmal ist das so. Manchmal kriegt man solche Rollenangebote. Dort war es nicht so. Man wird sehr oft immer wieder überprüft. Und außerdem ist das ja auch manchmal nicht nur unbedingt, ob man es spielen kann, weil sonst würde man, glaube ich, gar nicht eingeladen werden, wenn man nicht denken würde, okay, die vielleicht kann das ganz gut sein. Aber es kommt ja auch drauf an, ob, also wie ist die Chemie? Manchmal können es ja zwei tolle Leute sein, aber es passt irgendwie nicht. Oder wenn es eine Liebesbeziehung sein soll, nicht wahr, dann muss da ja irgendwie eine Chemie irgendwie stimmen.
Aber ist das in so einem Fall dann so, dass die Macher gesagt haben, wir machen einen Film mit Corinna Harfuch, sie ist gesetzt, sie wird ja nicht auch zum Casting gekommen sein.
Nein, Corinna hat, glaube ich, also ich glaube nicht, dass Corinna dafür ein Casting gemacht hat. Nein.
Also Corinna Harfuch ist gesetzt und dann kommen Kolleginnen und sprechen vor und dann schaut man, wo die Chemie gestimmt hat.
Ja.
Weißt du, ob Corinna Harfuch da dann ein ganz wichtiges Wort mitgeredet hat? Hat sie dann den Daumen gehoben oder das Team?
Ich weiß das Team nicht, aber natürlich die Produktion, also die Gelder vergibt, die hat auf jeden Fall ein sehr großes Stimmrecht, glaube ich, weil sie letztendlich für diesen Film finanziell die Verantwortung tragen. Der Regisseur, weil er muss ja daraus irgendwie einen vernünftigen Film machen, also in diesem Fall Regisseur. Und Corinna hatte sicherlich auch, bin mir sehr sicher, dass sie auch ein Veto hätte einlegen können, was sie Gott sei Dank nicht gemacht hat.
Ist das dieser Film jetzt, Der neue Freund, ist das sowas, was dir vorschwebt, wenn du sagst, jetzt mal abseits des Tatorts, ich meine, der läuft ja noch bis 2025, aber du hast die alle abgedreht, du hast das Kapitel quasi beendet.
Ja.
Wir Zuschauer zum Glück noch nicht, wir können noch ein bisschen weiter gucken. Aber sind das so Filme, wo du sagst, genau das ist es, da kann ich einfach viel mehr zeigen?
Ja, also an diesem Film war natürlich wirklich ganz toll das Drehbuch. Also da kann man, wenn man den Film sieht, sieht man das auch, dass wir einfach wirklich sehr, sehr viel spielen können.
Mhm.
Und was so spannend ist, was ich an Filmen wahnsinnig spannend finde, sind zwischenmenschliche Beziehungen. Das auszuloten, was passiert zwischen zwei Menschen. Und weil, also ich fand den Film nicht oberflächlich, sondern die behagen sich und kämpfen so, aber drunter liegt so eine tiefe Not, finde ich. Also von beiden. Ich habe das Gefühl, die Mutter sehnt sich eigentlich nach einer Nähe zu der Tochter und genauso andersrum. Und die schaffen es aber nicht, das irgendwie auszusprechen.
Ja, und ein paar alte Wunden sind ja auch noch da, die noch bearbeitet werden.
Ja.
Also solche Rollen dürfen es gerne mehr sein, weil wir vorhin schon mal waren bei diesem Sicherheitsdenken und weil ich viele Schauspielerinnen hier schon hatte und Schauspieler, die haben gemeint, so eine Serie wäre einfach deshalb mal cool, weil wir manchmal wirklich da sitzen und den Kontostand sehen und den Terminkalender und dann wirklich die Panik ausbricht, weil man einfach nicht weiß, wie man über die Runden kommt.
Ja.
Bist du davon völlig frei? Nee. Oder?
Nee.
Oder hast du so viel schon verdient, dass du sagen kannst?
Also mir geht das sehr, sehr gut. Ich kann mich nicht beschweren, aber es hört ja nicht auf. Das ist diese Frage, ne? Also angenommen, ich drehe jetzt 3 Monate lang wirklich das tollste Projekt und verdiene Geld. Und natürlich Geld, je nachdem, wie man mit Geld umgeht, was für Ausgaben man hat, hält das Geld für so lange Zeit oder eben kürzer. Aber ich mache den Beruf ja nicht nur, um Geld zu verdienen, sondern sozusagen, um künstlerisch tätig zu sein.
Nicht falsch verstehen. Ich will dich auch nicht reduzieren oder den Beruf nicht aufs Geld. Aber ich denke schon, dass man viel besser arbeiten kann, wenn man nicht die Existenzangst im Nacken hat.
Absolut. Eine prekäre Situation ist für, egal in was für einen Beruf man hat, ist einfach wahnsinnig belastend. Und genauso ist das in der Schauspielerei. Und ich hatte ganz andere Zeiten, wo ich solche Zeiten hatte und nicht nur 2 Monate, sondern über 3 Jahre und weiß sozusagen, wie sich das anfühlt. Und wenn man dann zu Castings geht und Absagen bekommt und man weiß überhaupt nicht, wovon man die Miete zahlen soll und so, das sind natürlich wirklich keine leichten Zeiten. Und das fördert jetzt auch nicht unbedingt das Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen, also jede Absage macht natürlich was mit einem und immer wieder. Und also gerade in der Schauspielerei braucht man ja auch irgendwie ein Glauben daran, dass es irgendwann besser wird und dass die Leute irgendwann mal Ja sagen zu einem. Und dieses Glauben, woher holt man das, wenn man Absage bekommt, man weiß nicht, wovon man die Miete zahlen soll. So, das ist das eine. Und es gibt den finanziellen Aspekt, aber es gibt natürlich den Aspekt dessen, dass man spielen will, dass man in die künstlerische Auseinandersetzung treten will. Das heißt, selbst wenn ich jetzt das geilste Projekt habe, dann ist das abgearbeitet, dann wird der Film irgendwann ausgestrahlt, ich kann ihn mir angucken Und die Zeit bleibt mir natürlich bestehen, aber man braucht halt immer wieder neue Arbeit. Mhm. Das heißt, das ist nur, weil ich dann bis zu dem Zeitpunkt und wie gut gearbeitet habe. Und man weiß ja auch nicht, gerade bei uns Frauen, ist ja auch ein Thema. Ich bin jetzt 41, werde 42 und die Rollen werden nicht unbedingt mehr. Also vielleicht gibt es da jetzt eine Veränderung, aber gerade Frauen mit 50, 55, 60, wie oft sehen wir die in wirklich spannenden Rollen im Fernsehen?
Ja, ich schon.
Wirklich?
Ich sehe die, ja.
Ja.
Du nicht?
Nicht so viel, nein. Also so in wirklich spannenden und wirklich komplexen, ja, Figuren. Also natürlich kommt es vor,
ja,
aber jetzt nicht so wahnsinnig viel. Und das, was ich weiß und was ich höre aus der Branche, mhm, also ich hatte mal einen Kollegen, der meinte, du musst jetzt gucken, dass du irgendwie bei ab 40 ist Ende. Also ich kenne sehr viele, ja, Kolleginnen, die sagen, seitdem sie irgendwie 45 sind, gibt es viel weniger Angebote. Also das ist das, was ich weiß aus,
ja, ja,
dem Innenbereich, aus der Branche, wie sich das anfühlt für viele Frauen, mhm, dass die Angebotslage viel dünner wird. Und auch von dem, was ich höre, von denen, die zuschauen, ne? Sehen sie sich repräsentiert oder spielt man ab 50 eigentlich die Oma, die sie auf die Enkel, das ist sehr oft der, es ist sehr oft der Fall. Es ist sehr oft der Fall. Also, dass es da eine Reduktion gibt.
Mhm. Ich merke bei mir da manchmal eine gewisse Naivität, weil, mhm, ich gucke, mhm, und ich sehe meiner Ansicht nach die gesamte Bandbreite.
Ja.
Aber du bist da natürlich viel näher dran und wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass es ab 40 enger wird, mhm, mit den Rollen. Ich nehm den Punkt jetzt mal, weil ich gerade mich, ja, als ja, Zuschauer als naiv bezeichnet, ja, habe. Dann gehen wir doch mal ins Jahr 2021, in 5. Februar 2021, ja. Act Out,
ja,
das Manifest, das du mit, ja, initiiert hast. Da, ja, war ich nämlich auch, glaube ich,
auch
naiv.
Irritiert, aber
nein,
ist ja
nicht
interessant.
Irritiert, sondern, ja, ich habe mich dann im Nachhinein selbst als naiv, ja, erkennen müssen, weil ich dachte, dass wir viel, viel weiter sind, mhm, als ihr es in eurer Bestandsaufnahme hier geschrieben habt. Darf ich mal was zitieren?
Sehr
oder
gerne,
würde
sehr
es
gerne.
Dich?
Nein,
okay.
Natürlich.
2021, wir sind hier und wir sind viele, wir sind SchauspielerInnen und identifizieren uns unter anderem als lesbisch, schwul, bi, trans, queer, inter und non-binär. Bisher konnten wir in unserem Beruf mit unserem Privatleben nicht offen umgehen, ohne dabei berufliche Konsequenzen zu fürchten. Noch zu oft haben viele von uns die Erfahrung gemacht, dass ihnen geraten wurde, sei es von Agentinnen, Casterinnen, Kolleginnen, Produzentinnen, Redakteurinnen, Regisseurinnen und so weiter, die eigene sexuelle Orientierung, Identität sowie Gender geheim zu halten, um unsere Karriere nicht zu gefährden. 2021.
Ja.
Da dachte ich, das spielt keine Rolle, vor allem nicht in künstlerischen Berufen. War das, Schrägstrich, ist es tatsächlich so? Also es war ja wie ein gemeinsames Outing dann.
Ja.
War es tatsächlich so, dass man sich so verstecken musste bis zu diesem Zeitpunkt?
Wir waren 185 SchauspielerInnen zu dem Zeitpunkt, die diesen Schritt zusammen gegangen sind. Es gab ein Interview in der SZ im Magazin mit 6 oder 7 von uns, mhm, wo es wirklich um die Strukturen ging. Darum, was kriegt man angeboten, was wird erzählt. Wir kennen Kolleginnen, die keinen Job bekommen haben, weil gesagt wurde, der ist zu schwul. Also alleine das Wort zu schwul ist ja wirklich, dreht sich der Magen um, bei mir zumindest. Mhm. Kann man nicht machen und die Verantwortung wurde immer abgegeben. Also die Leute haben selbst gesagt, wir haben damit kein Problem, aber der Zuschauer, die Zuschauer, die können, mhm, das, die glauben das dann nicht mehr. Und ich selbst habe das auch erlebt. Mir wurde auch gesagt, ich soll das nicht öffentlich machen. Und es geht ja auch gar nicht darum, darin liegt ja ein Widerspruch, den manche wie nicht verstehen wollten. Es ging uns nie darum, mit unserem Privatleben nach außen zu gehen, sondern um sozusagen privat frei zu sein, wurde uns gesagt, wir müssen einen bestimmten Aspekt geheim halten. Und es haben sich ja sehr viele auch nicht mit uns geoutet aus diesem Grund, weil sie Angst hatten, dass sie damit ihre Karrieren gefährden. Es gab CasterInnen, die Leuten, die gut im Geschäft waren und sind, gesagt haben, mach das nicht, weil danach wird es nicht mehr so weiterlaufen. Also das sind alles Dinge, die uns gesagt wurden. Es gab fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen, hatte ein Schauspieler ein Angebot für eine Krimireihe und er hat das Casting gemacht, er hatte die Rolle bekommen Und daraufhin rief die Produktion bei seiner Agentur an und hat nachgefragt, stimmt das, dass der schwul ist? Sie hat gesagt, ja, ist schwul. Und dann meinten sie, dann können wir ihn doch nicht besetzen, weil das sozusagen nicht passt in den Rahmen dessen, was wir so, und das würde dann quasi, also immer, der Letzte, es wurde immer auf die Zuschauer geschoben, dass die das
aber
dann
was,
irgendwie
nicht was soll sagen. Die Zuschauer daran stören, dass... Okay,
ich meine... Ich weiß nicht, da bin ich die Falsche, weil die ZuschauerInnen, die schauen uns die ganze Zeit zu. Mhm. Die haben sehr vielen von uns die ganze Zeit zugeschaut und das geglaubt, alles, was wir gespielt haben. Und das schreiben wir auch in unserem Manifest. Die glauben uns, dass wir jemanden umgebracht haben. Die glauben, ich spiele eine Mutter, ich bin keine Mutter. Ganz viele Dinge. Aber plötzlich, wenn es um diesen Aspekt geht, wurde uns gesagt, das geht nicht. Und das macht natürlich was mit einem. Also das ist der eine Aspekt, was das mit einem macht. Und der andere ist natürlich auch, was haben wir im Fernsehen gesehen oder in Filmen, wenn wir welche geschaut haben. Und wenn es eine schwule Rolle gab, wie wurde die dargestellt? Der bunte Papagei, der dazu da war, die Lacher zu bringen. Also das war so sehr, sehr lange.
Das hat sich ja doch, geändert.
Das hat sich geändert und da ist sehr viel in Bewegung, Gott sei Dank, in der Branche. Und wir haben sehr, sehr viele Zuschriften bekommen und bis heute, wirklich bis heute schreiben mir junge Menschen, ältere Menschen, dass sie sehr dankbar drum sind, dass wir das gemacht haben, aus ganz persönlichen Gründen. Also, dass sie endlich fühlen sie sich okay damit, weil sie wissen, dass das nicht versteckt werden muss, weil wenn das alle machen, dann sozusagen machen es alle. So, und nur wenn wir uns selbst befreien darin, dann wird das vielleicht endlich so normal, wie es ist.
Hat aber zwei Ebenen natürlich. Die eine ist, wie schwule, Lesben, queere Menschen dargestellt werden in Filmen.
Ob sie überhaupt dargestellt werden und wie.
Und natürlich die private Seite, dass man, wie war das bei dir zum Beispiel? Hat man gesagt, bring deine Freundin nicht mit, wenn, keine Ahnung, wir feiern ein großes Filmfest, roter Teppich, Fotografen. Lass die mal zu Hause oder
In der Branche war es, also wenn ich gedreht habe, ist meine Freundin mitgekommen, das war nie das Problem.
Ja.
Also ich habe nie Probleme gehabt, wenn ich meine Freundin mit ans Set genommen habe. Also da war das alles völlig in Ordnung. Aber mir wurde gesagt, nicht auf den roten Teppich. Also das wurde mir gesagt. Und
weil dann was passieren würde?
Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Also seit eh und je, seit Jahrzehnten, haben sich Leute versteckt. Also wir haben erfahren von sehr bekannten Leuten im Nachhinein, dass sie schwul waren. Und das ist ja wirklich ein offenes Geheimnis, dass bis heute Leute sich als hetero ausgeben. Und das würde man ja nicht tun, wenn man nicht ein gewisses Risiko dahinter sehen würde. Mhm. Und keine Ahnung, weil also dahinter letztendlich, wenn man es wirklich betrachtet, kann nichts anderes dahinter stecken, außer eine Homofeindlichkeit. Also warum ansonsten sagt man Leuten, ich habe kein Problem, aber mach es doch nicht, lass es doch sein. Während Heteropaare sich natürlich Kolleginnen ablichten lassen, das ist ja kein Problem. Also wir kennen sehr viele.
Aber ich weiß auch von Kolleginnen von dir oder Kollegen, die sich mit ihren schwulen Partnern oder mit ihren Partnern und Partnerinnen gezeigt haben und wo es eben dann öffentlich wurde und die keine... Also zumindest ist mir nicht bekannt, dass sie dadurch Nachteile hatten oder bedroht wurden. Natürlich gab es vielleicht eine Schlagzeile oder in den bunten Blättern irgendwie, jetzt wissen wir es aber endlich.
Aber wie viele lesbische Paare, zum Beispiel lesbische Paare aus der Schauspielbranche kennst du? Und wie viele Schwule? Weil ich kenne eins beziehungsweise jetzt zwei, die ich öffentlich sehe. Mhm. Und lesbische Paare kenne ich keins, das sich ablichten lässt in... auf roten Teppichen oder, also, weil man sieht ja, man schlägt die Bunte auf und die Gala und dann sieht man hier Christian Berkel mit Andrea Sawatzki, dann sieht man die mit denen, dann sieht man die mit denen. Und jetzt seit einer Weile sieht man Yannick Schümann mit seinem Freund. Gott sei Dank gibt es ein Beispiel, dass das funktioniert und dass das stattfinden kann, genauso wie alle anderen. Ein lesbisches Paar fällt mir nicht ein. Aber ich...
Schauspiel weiß ich jetzt auch nicht, aber Journalismus.
Achso, aber das ist was anderes. Ja, aber auch Regie, zum Beispiel in der Regie war das schon ganz anders. Also natürlich gibt es, also da war das schon viel öffentlicher. Ja. Aber irgendwas an unserem Buch scheinbar...
Und deswegen habe ich vorher gesagt, ich bin da offensichtlich naiv, weil ich dachte, gerade dann in künstlerischen Berufen ist die Toleranz groß? Hat das auch eine ganz andere Selbstverständlichkeit, als wenn ich jetzt vielleicht im Vier-Mann-Malerbetrieb morgens reinkomme und die Bildzeitung auf den Tisch lege und sage, übrigens, was ich noch sagen wollte.
Ja. Aber wie schade. Also mich macht das super traurig. Alleine wenn du das jetzt sagst, wie schade. Weil für mich wäre es schön, wenn wir in einer Welt leben, wo das möglich ist. Und ich glaube, dass Filme, die Geschichten, die wir uns erzählen und die wir schauen, die dazu beitragen. Und wenn wir nur ein Bild des Bauarbeiters sehen, nämlich den testosterongeschwenkten Bauarbeiter, der zu seiner Frau geht, der Bier trinkt, dann ist das das Bild, was wir von einem Bauarbeiter haben. Aber wenn wir das anders erzählen, dann wird es auch plötzlich möglich für die Menschen, die eben nicht so sind, das auch auszuleben, weil sie nicht Angst haben, dass sie deswegen dann diskriminiert werden.
Mhm. Also das sind die beiden Ebenen, da muss sicher noch viel passieren, sowohl dann in der Darstellung als auch in dem, wie man mit den Menschen umgeht, die in deinem Beruf arbeiten. Ich fand es bemerkenswert, habe damals zum Teil auch den Aufschrei gehört. Manche haben auch gesagt, mach doch einfach, warum müsst ihr jetzt die große Öffentlichkeit suchen?
Schön wär's.
Ich glaube, du hast gerade ganz gut begründet, warum es wichtig war. Hat sich denn was geändert? Es sind jetzt knapp 2 Jahre, 2,5 Jahre?
Ja, also es hat sich was verändert. Aber es ist so absurd, alleine dieses mach doch mal, ne? Also auch das zum Beispiel, es gibt ja auch einen Aufschrei, dass es fast nur weiße Leute gab. Jetzt sieht man langsam, dass es auch POC-SchauspielerInnen gibt, die vorkommen und auch in Hauptrollen.
People of Color.
People of Color. Vorher haben sie wirklich, also das hört man ja von Leuten, die darüber erzählen, was sie vorher spielen durften. Kriminelle, irgendwie Leute, die immer mit einem Akzent sprechen. Mhm. Wir haben sehr viele Menschen mit einem Migrationshintergrund, ich habe auch einen Migrationshintergrund, die super Deutsch sprechen. Wir müssen nicht jeden, der nicht weiß ist, mit einem fetten Akzent spielen lassen und immer nur diese furchtbaren Nebenrollen. Mhm. Und das hat jetzt aufgehört und das konnten die, aber wer entscheidet das? Also zum Beispiel diesen Satz zu sagen, mach doch einfach, interessiert mich alles nicht. Warum müsst ihr das an die große Glocke hängen? Es sind aber nicht die Leute, die diese Jobs vergeben und die Bücher schreiben, sondern es ist eine bestimmte Gruppe von Menschen, die auf EntscheiderInnen-Positionen sitzen und das vergeben. So läuft's. Mhm. Deswegen zu sagen, irgendwie mach doch einfach, interessiert mich nicht, ist wahnsinnig kurz gedacht. Mhm. Stille.
Weil ich tatsächlich drüber nachdenke. Weil viele natürlich, das höre ich tatsächlich von vielen sagen, ja, ist doch okay. Und ich kenne viele, die es ehrlich meinen, die sagen, ist mir egal, ob die eine Frau liebt oder deren Mann und so. Aber weiß nicht, den Fünfspalter in der Zeitung, ob ich den jetzt lesen muss, So.
Es ist aber das.
Mit der Haltung muss man aber umgehen. Also nur zu sagen, das ist doof, was die sagen, damit kann man natürlich auch nicht arbeiten.
Nein, aber ich trete gerne ins Gespräch mit den Menschen, die das sagen, weil wer das sagt, verkennt sozusagen, dass es eine Problematik gibt und dass es eine Diskriminierung gibt. Wer das sagt, spricht aus einer privilegierten Position, weil nur jemand, der frei lebt, kann sagen, wir haben kein Problem, mach doch einfach. Aber jemand, der wegen seiner Hautfarbe Angst haben muss, zu einer bestimmten Uhrzeit über die Straße zu gehen oder in bestimmte Räume zu gehen, Gewalt zu erfahren. Und genauso, es gibt 2 lesbische Paare wurden ich wohne in Kreuzberg, in den letzten Monaten krankenhausreif geschlagen. Zu einer ganz normalen Uhrzeit. Mhm. Und das ist die Realität von einer Person, die nicht in die vermeintliche Norm passt. Und wenn Menschen diesen Satz sagen, wirklich, ich bin wirklich gerne bereit zu sprechen und ich sage nicht nur, ihr seid doof, aber bitte, also es gibt, das passiert die ganze Zeit und Leute wurden wegen Homosexualität ins Gefängnis gesperrt. Und ich meine, wenn wir noch weiter die Geschichte zurückgehen, wurden sie ins KZ gesperrt und wurden vergast. Und dann zu sagen, das ist die Geschichte, das ist Vergangenheit, das ist schon klar, aber noch heute passieren Dinge. Leute haben Jobs verloren, wenn das irgendwie öffentlich gemacht wurde. Leute haben aufgrund der Hautfarbe Jobs nicht bekommen. Und dann zu sagen, interessiert mich alles nicht, dann nicht zu erkennen, nicht gucken zu wollen, das finde ich... mich macht das wirklich furchtbar, mich lässt das fast verzweifeln, weil, aber Gott sei Dank gibt es ja auch sehr viele Menschen, die bereit sind zuzuhören und die bereit sind, Gespräche zu führen und die das sehen und wir wollen niemandem was wegnehmen, sondern es geht nur darum, genauso teilzuhaben.
Ralf Morgenstern war hier, der hat mir gesagt, er geht mit seinem Freund nicht mehr durch Köln Hand in Hand, durch Köln.
Ja.
Eigentlich eine Stadt, die sehr bunt, sehr frei zu sein scheint. Mhm. Und er hat gemeint, in den 80er Jahren war es freier.
Ja. Ja, furchtbar.
Ja. aber über 40 Jahre her oder ja. 40 Jahre her und da ist von Fortschritt nicht viel zu spüren. Also du bist eine der Initiatorinnen, du wirst immer wieder darauf angesprochen auch ja. und hast da aber, glaube ich, auch noch Arbeit vor dir. Und die ja. Emotionen sind da. Ich hoffe, ich habe dich damit jetzt nicht irgendwie...
Nein, überhaupt nicht. Nein, es ist ja auch gut, dass du das benennst, weil das ist ja wirklich eine Stimme, die ganz, ganz vorhanden ist in der ja. Gesellschaft. Und was das Schöne ist, wenn du das, hat man ja die Möglichkeit, etwas dazu zu sagen. Und das, was ja momentan so doll stattfindet, nicht nur in diesem Bereich, in sehr, ja. sehr vielen Bereichen, ist das... Eine Position wird gesagt und dann die andere und es gibt überhaupt keine Kommunikationsebene mehr miteinander, sondern es ist nur noch, du bist falsch, ich bin richtig. Mhm. Und ich glaube, dass die Möglichkeit nur besteht, über ein miteinander einander zu verstehen. Dazu braucht es natürlich, dass wir einander hören wollen und wir Menschen sind extrem empathisch. Wir sind eigentlich sehr, sehr empathisch. Dazu müssen wir aber verstehen, dass du aus einer anderen Position durch die Welt gehst als ich.
Mhm. Ja. Wie ist es, geht es dir privat? Du musst natürlich nicht über dein Privatleben sprechen, aber musst du dich sehr einschränken? Wenn du jetzt sagst, du lebst in Berlin, es gibt auch Übergriffe, kannst du so leben, dass du sagst, ja, ich bin eigentlich frei? Oder guckst du auch, ist es schon dunkel, fahre ich mit der U-Bahn oder hole ich mir ein Taxi? Musst du aufpassen?
Ja, ich weiß nicht, ob du es als Mann nachvollziehen kannst. Ich muss erst einmal, es gibt die Ebene, dass ich mich als Frau durch die Gegend bewege. Und in Berlin, ich weiß sehr genau, wann ich nach Hause gehen will, wie ich mich bewege. Und nicht, dass es nicht auch Übergriffe auf Männer gibt, natürlich gibt es die auch. Aber als Frau lernt man sehr schnell aufzupassen. So. Also das ist die Realität. Und als lesbisches Paar, wenn ich mit meiner Freundin, ist das immer so, dass man abcheckt, wo sind wir? Sind wir hier safe oder nicht? Und das ist die Realität, die man sehr schnell begreift. Und es gibt, also bei uns in Kreuzberg brauchen wir überhaupt keine, also tagsüber zumindest nicht. Aber wenn ich das höre, dass ein lesbisches Pärchen um 19 Uhr in der Reichenberger Straße krankenhausreif geschlagen wurde, dann weiß ich, dass ich mir das natürlich nächstes Mal, wenn ich da durchlaufe, anders überlege. Weil das hätte auch ich sein können. Mhm. Ganz einfach. Und einfach nur aus dem Grund, weil ich mit meiner Freundin händchenhaltend durch die Straße gehe. Und das macht einem natürlich schon Angst. Deswegen, also wenn Ralf Morgenstern sowas sagt, ist das natürlich grauenvoll. Das heißt, eine Atmosphäre verändert sich. Mhm. Sie wird für bestimmte Gruppen gefährlicher. Und dann versucht man da irgendwie nicht als Zielscheibe irgendwie zu werden. Genau, also so ist das. Es gibt Räume, da fühlt man sich sicherer und es gibt Räume, da entscheide ich mich mit meiner Freundin, lass mal die Hand lieber loslassen und so.
Lass uns nach vorne gucken. Gibt es schon was, über das du reden darfst? Bei euch ist ja auch immer alles wahnsinnig geheim.
Geheim, ja.
Oder gibt es schon was, wo du sagen kannst, hier 2024, ich...
Nein, ganz es gibt groß. Nichts, was schon in der Pipeline ist und was sozusagen abgedreht wurde. Das gibt es leider nicht gerade. Es gibt natürlich Projekte, die so ein bisschen im Universum rumschwirren, aber man muss da noch drauf warten, dass sie das grüne Licht bekommen.
Mhm. Weil du vorher gesagt hast, dass du auch zu Castings noch musst.
Ja.
Und ich auch dachte, wenn Karin anruft, dann...
Schön wäre es, wenn das so wäre.
Nein,
ja.
Die Konkurrenz ist natürlich groß, ist ja, ja klar. Absolut, und man muss ja auch immer gucken, ob die Konstellationen stimmen. Aber ist das jetzt noch schmerzlicher, wenn man schon so auf so einem Niveau arbeitet wie du oder gearbeitet hat, dass man dann tatsächlich ja von sich auch zu Recht eine hohe Meinung hat und dann Casting und dann kommt der Anruf und sagt, nee, du bist diesmal nicht.
Das ist aber interessant, dass du vermutest, dass ich eine zu Recht hohe Meinung von mir habe.
Ja, ich habe sie von dir, dann kannst du sie ja auch haben.
Vielen Dank, das ist sehr lieb. Ich glaube, es war immer schon, dieses immer wieder neu überprüft zu werden, war schon immer recht unangenehm. Es bleibt es auch. Also es ist... auch das ist natürlich wieder, hat zwei Seiten, weil einerseits überhaupt eingeladen zu werden, also dass jemand sagt, komm, wir finden dich spannend, zeig mal, was du kannst, ist natürlich toll, tolles Angebot. Aber absagen und dann auf die Antwort zu warten, das ist jedes Mal ein kräftezehrender Prozess, da muss man viel meditieren.
Mhm. Aber du weißt natürlich, was ich damit sagen möchte, wenn du als 18-Jährige zu einem Casting gehst, dann...
Ja.
Puh, dann ist tatsächlich die Einladung vielleicht schon so ein kleiner Ritterschlag und man kann sie. Aber jetzt hast du einfach schon viel vorzuweisen und dann nicht genommen zu werden?
Naja, ich weiß einfach, wie der Beruf funktioniert. Und ich weiß, dass da sehr viel mit reinspielt. Das ist nicht immer nur, spielt man gut. Also manchmal wird einem auch gesagt, du hast das super gemacht, wirklich richtig toll. Aber jemand anders passt einfach mehr. Man muss irgendwie zu dem Gegenüber gut passen. Das heißt, da spielen wirklich so viele Faktoren mit, die nicht nur rein damit zu tun haben, ob man es gut spielt. Manchmal spielt das Alter eine Rolle, dass man sagt, naja, die muss doch ein bisschen jünger sein, die muss ein bisschen älter sein. Oder genau, da spielen so viele Faktoren mit, da muss man einfach trotzdem weiter dranbleiben, den Glauben nicht verlieren, die Energie nicht verlieren und das nicht, ich glaube, das auch nicht zu persönlich zu nehmen.
Und das gelingt dir?
Also ich bin natürlich, je doller ich ein Projekt will, je mehr ich bei etwas stattfinden will, desto trauriger bin ich, wenn ich es nicht bekomme. Und das dauert dann auch manchmal, das dann irgendwann loszulassen und zu sagen, okay, wird schon irgendwas anderes kommen.
Ich drücke dir die Daumen, dass du diese unangenehmen Situationen vielleicht nicht so oft hast. Obwohl, nee, doch, ich muss dir natürlich viele Chancen wünschen.
Genau, richtig, vielen Dank.
Ich muss dir viele Chancen wünschen, aber dann eben positive Rückmeldungen und einfach Rollen, die du spannend findest.
Ja, vielen Dank.
Und dann verzeihen wir dir auch, dass du den heiligen Tatort verlassen hast.
Ja, das wäre schön. Ja.
Vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank.
Und jetzt erstünde, glaube ich, noch draußen der Rosenkohl.
Oh Gott.
Schöner geworden. Schöner geworden ist er nicht. Karin, herzlichen Dank, dass du da warst. Alles
vielen
Gute.
Dank. Dankeschön, ebenso.
Assenheimers Promi-Talk. Jede Woche neu in der SWR4-App und natürlich in der ARD-Audiothek. SWR4, da sind wir daheim.